Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat September. Mein Name ist Richard Schäfer und heute habe ich mir die Aline hergeholt, Aline Bauerfeind, und sie wird heute Lesetipps geben. Das heißt, Aline, du hast aus deinem riesen Bücherreservoir 6 Bücher herausgesucht, die du gern vorstellen möchtest. Nach welchen Kriterien hast du die denn ausgesucht?
Hallo, erstmal in die Runde und in die Welt von Erfurt. Das ist eine sehr schöne Frage. Wie als der liebe Richard auf mich zukam und meinte, hey, wir machen jetzt mal Lesetipps, bin ich vor mein riesengroßes Bücherregal gegangen und habe geguckt, was habe ich jetzt zuletzt gelesen, was ist lesenswert. In meinem Studium Literaturwissenschaften habe ich letztes Jahr fertig gemacht, musste ich ja auch sehr viele Fachtexte lesen und da habe ich eigentlich querbeet einen bunten Mix einfach gemacht. Das war mein Vorgehen.
Und wie bunt der Mix ist, das werden wir jetzt gleich hören, denn Aline hat hier Bücher herausgesucht und hat auch einige Texte, einige kritische Bemerkungen dazu gefunden. Und ich bin gespannt, was du herausgesucht hast und was du den Hörerinnen und Hörern als Leseempfehlung mit in den Herbst gibst.
Erika Mann, 10 Jagen Mr. X. Wer Erich Kästners Emi und die Detektive als Kind mochte, wird begeistert von Erika Manns Buch 10 Jagen Mr. X sein. Erika Mann, Tochter der berühmten Mann-Familie, veröffentlichte im Herbst 1942 jenen realistischen, sozialkritischen Roman in New York, erstmalig auf Englisch. Zu diesem Zeitpunkt war der Rest der Familie Mann schon 1936 nach New York emigriert, geflüchtet vor den politischen Unruhen in Deutschland. Was man über Erika Mann vielleicht weniger weiß, ist, dass sie schon in den 30er Jahren Bücher für Kinder geschrieben hatte, wie zum Beispiel Stoffel fliegt übers Meer, 1932 schon erschienen. Und danach widmete sie sich aber stärker der Publizistik und dem Kabarett. Worum geht es in 10 Jagen Mr. X? Die jungen Helden Erika Manns Geschichte streiken und lehnen sich gegen Erwachsene auf, die Unrechtes getan haben. Jene Geschichte reiht sich als sozialkritisches Handlungsmuster in die deutsche Kinder- und Jugendliteratur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein. Nach Erich Kästners Emi und die Detektive von 1929 und Lisa Tetzners Serie Um die Kinder aus Nummer 67 ab 1933. Großartige Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die über die Sprache politische als auch sozialkritische Stimmung auf Papier vereinten. Hier habe ich eine Kritik mitgebracht, und zwar heißt es: spannend, glänzend erzählt für Kinder und für Erwachsene auch, von Golo Mann. Oder auch: Kinder, Spionage, Krimi, spannend, mit der für Erika Mann typische Erzählfreude, sagte Uto Krüger. Damit Sie und Ihr heißhungrig werdet, lese ich die Einführung aus 10 Jagen Mr. X vor. So sieht die Stadt aus. Ich glaube, es ist besser, wenn ich euch den wirklichen Namen der Stadt und die Namen ihrer Bürger nicht verrate. Denn wenn auch die Geschichte, die ich erzählen möchte, die Stadt sehr berühmt gemacht hat, so sind ihre Einwohner doch ganz einfache, durchschnittliche Menschen, denen es nicht recht wäre, wenn man sie in einem Buch zur Schau stellte. Die Namen der Kinder aber werde ich nicht ändern, sondern sie so nennen, wie sie sich selber nennen, wenn sie nicht gerade in der Schule sind. Was die Lehrer und die Stadtleute betrifft, die Fabrikarbeiter und die Küstenwachen, die Polizisten und seine Ehren, den Bürgermeister, den zuständigen FBI-Mann, den Herrn, der in besonderer Mission aus Washington kam, und den farbigen Portier des Hotels, in dem ich damals abstieg, sowie eine Menge anderer wichtiger Persönlichkeiten, werde ich mich einfach an ihre Titel und Spitznamen halten oder irgendwelche Abkürzungen gebrauchen, damit sie sich, wenn sie dieses Buch lesen, erkennen können, ohne von der übrigen Welt erkannt zu werden. Denn die übrige Welt interessiert sich ja nur für die Geschichte und auf die kommt es an. Es trug sich alles in der Stadt zu, die ich heute hiermit als El Peso vorstelle, obwohl sie eigentlich, ach egal. Wenn ich euch sage, dass in El Paso das Meer nicht weit ist, errät man leicht, dass es irgendwo in Kalifornien liegen muss, wo es all diese komisch klingenden Namen gibt, die man vor langer Zeit von den Spaniern übernommen hat. El Paso ist eine kleine Stadt, man könnte sie sogar ein Dorf nennen, gäbe es nicht das Hotel Ambassador, das zu riesig und großstädtig ist, als dass es in einem einfachen Dorf denkbar wäre. El Paso hat etwas über 4000 Einwohner, doch meist drängen sich Leute in den Straßen, die gar nicht hier wohnen. Wohin sonst sollen die Männer der Küstenwache gehen, wenn sie dienstfrei haben? Ihr Stützpunkt liegt knapp 7 Meilen nördlich von El Paso. Und was sollten eurer Meinung nach die Fabrikarbeiter tun, wenn sie nicht gerade in der Fabrik sind? Es ist kein Vergnügen, sich die ganze Zeit in den Wohnbaracken herumzudrücken. Das Werk ist neu, versteht ihr? Und der Präsident, die Direktoren, die Ingenieure und die Arbeiter mussten ganz schnell untergebracht werden. Also wurden hunderte von Holzbaracken gebaut, die gut genug sind, um darin zu schlafen. Aber in der Freizeit geht man, wenn man keine Lust zum Schlafen hat, nach El Paso. Der Präsident, die Direktoren und ein paar von den Ingenieuren sind Stammgäste im Ambassador. Doch die meisten Ingenieure und die Arbeiter ziehen den Kristallpalast vor, der nicht nur ein Kino ist, sondern auch das beste Café der Stadt hat und außerdem eine klitzekleine Bar, die wie Kajüte eines altmodischen Dampfers gestaltet ist. Natürlich dürfen Kinder diese Bar nie betreten, wohingegen ich recht häufig dorthin ging, nicht wegen der Drinks, aus denen ich mir nicht allzu viel mache, sondern wegen der Leute, die man dort trifft und wegen allem, was mitschiffs vor sich geht. Denn die Bar heißt Mitschiffs und diejenigen, die sie hartnäckig Mistschiff nennen, machen nur Spaß. Sie ist sicherlich kein Aufenthaltsort für Kinder, trotzdem sind 2 Schüler der neuen Welt schon mal dort gewesen. Aber das sollte ich jetzt noch nicht erzählen, denn diese Geschichte begann mitnichten an dem Abend, an dem ich Chris und Rombu im Mitschiffs entdeckte, sondern bereits viel, viel früher. Ich habe den Abend nur erwähnt, weil er wirklich wichtig war und man ihn nicht oft genug erwähnen kann. Außerdem sind beide, Chris aus New York City, im Staat New York und Rombu, der von weit, weit herkommt, sehr wichtige Jungen, wie ihr bald herausfinden werdet. Ihre Schule, die Neue Welt, wurde zu der Zeit gegründet, als ganz in der Nähe das große Flugzeugwerk gebaut wurde und dann das Ambassador modernisiert und vergrößert sein gegenwärtiges imponierendes Aussehen erhielt. Die Neue Welt ist keine sehr große Schule, obwohl sie alle Klassen vom ersten Grundschuljahr bis zum letzten Oberschuljahr umfasst. Sie wird wie ein College geführt, denn die Kinder leben dort ganz wie in einem College. Die meisten von ihnen sind aus allen Teilen des Landes dorthin gekommen, als ihre Väter nach El Paso gerufen wurden, um Flugzeuge zu bauen. Für die Erwachsenen war es zumutbar, in die improvisierten Unterkünfte neben dem Werk zu ziehen, aber die Einwohner von El Paso fanden, für die Kinder müsse etwas getan werden. Sie mussten zur Schule gehen, sie mussten irgendwo in der Nähe der Schule wohnen und sie brauchten vieles, was ihnen das Werksgelände nicht bieten konnte. Zum Beispiel Spielplätze und Spaß. So verwandelte sich das große alte Haus auf dem Hügel in eine Schule mit Klassenzimmern, Schlafsälen, einer Kapelle und einer Turnhalle. Mr. G.P. Hunch wurde zum Direktor gewählt, obwohl er eigentlich nicht wie ein Lehrer aussieht. Mit seinem sonnenverbrannten, wettergegerbten Gesicht und seinen scharf blickenden blauen Augen erinnert er eher an einen Kapitän. Er war, so glaube ich, Mr. Hunch, der vorschlug, die Schule Neue Welt zu taufen. Ich erinnere mich noch an seine Worte. Schließlich ist es eine ganz neue Welt, die wir hier errichten. Eine Welt, in der Kinder in der Gemeinschaft von Kindern leben und aufwachsen, ein richtiger Kinderstaat, von Kindern organisiert, regiert und in Gang gehalten. Den meisten Leuten gefiel die Idee. Aber ob ihr nun mit Mr. Hunch einer Meinung seid oder nicht, auf jeden Fall sind die Kinder der neuen Welt wie eigentlichen Helden dieser Geschichte. Und wenn ich sage Helden, dann meine ich Helden, nicht bloß Hauptpersonen oder etwas Farbloses. Überlegen wir mal kurz. Gibt es noch etwas, das ihr wissen müsst oder an das ich euch erinnern sollte, bevor ich jetzt nach El Paso in Kalifornien mitnehme? Dort ist es das ganze Jahr hindurch schön warm, aber das ist euch natürlich bekannt. Der stille Ozean ist noch blauer als der Himmel und nicht immer so friedlich, wie sein Name uns glauben machen will. Die Palmen in El Peso sind besonders riesig und majestätisch. Die beiden, die direkt vor dem Haupteingang der neuen Weltschule stehen, sind regelrecht berühmt. Sie sind die ältesten, größten und schönsten Palmen im ganzen Bezirk und wahrscheinlich deshalb haben die Kinder der neuen Welt beschlossen, sie oder vielmehr den in ihrem Schatten liegenden Platz zum offiziellen Versammlungsort der Schulregierung der neuen Welt zu machen. Das ist so ungefähr alles, denke ich. Und nun her mit der Geschichte. Die Bücherbar auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz und im Radio OKJ in Jena, UKW 103,4 MHz. Erik Emanuel Schmidt, Monsieur Ibrahim und die Blume des Koran. Zitat: Für alle Welt bin ich der Araber an der Ecke. Araber, was in unserer Branche heißt, nachts und auch am Sonntag geöffnet. Hier haben wir einen wunderbaren Kurzroman, der über Freundschaft, aber vor allem ein einfühlsames Gefühl von Verständnis einer Religion erzählt und dem Leser näher bringt. Monsieur Ibrahim und die Blume des Koran ist eines von vier Büchern, in denen der französische Autor über Religion und Kultur schreibt. Über Unterschiede, Gemeinsamkeiten und aufzeigt, dass im Grunde genommen Menschen beschrieben werden, die alle eines gemeinsam haben. Menschsein. In Frankreich wird jenes Buch gerne im Unterricht behandelt, sowie in Deutschland von Gotthold Ephraim Lessing Nathan der Weise. Unser jüdischer Protagonist ist 11 Jahre alt und heißt Moses und lebt mit seinem gefühlskalten Vater allein in Paris. Die Mutter sei mit seinem Bruder Popol weggegangen, so erzählt es der Vater seinem Sohn. Täglich wird Moses eingeredet, dass Popol der eigentliche Liebling des Vaters sei. Irgendwann verliert der Vater seine Arbeit und das Gefühlschaos wird noch erdrückender zwischen Vater und Sohn. Moses flüchtet sich immer mehr raus aus der eiskalten Stimmung zu Hause und wird auf den Araber aufmerksam, Monsieur Ibrahim, der immer weise Sätze parat hat. Eine innige Freundschaft entsteht und man kann sagen, dass Moses einen Adoptivvater in ihm gefunden hat. Auf einer gemeinsamen Reise in die Türkei beginnt dann erst das Abenteuer ihrer Freundschaft und ein tiefgreifendes Verständnis für die Schönheit eines Landes mit der Vielfalt jener Kultur entsteht. Eine der Kundenrezensionen, die ich gefunden habe. Viele Bücher sind viele hundert Seiten dick und was bleibt zurück, wenn man sie gelesen hat? Oft nur einige Stunden Kurzweil. Dieses Buch bietet jedoch mehr. Über die reine, kurze Lesezeit hinaus wirkt es nach. Ich habe es vor ungefähr einem Jahr gelesen und immer wieder nehme ich es aus dem Regal und blättere darin und freue mich. Schöne Geschichten haben nichts mit der Länge des Buches zu tun, sondern mit der Nachwirkzeit. Diese Geschichte ist voller Lebensfreude, Weisheit und Poesie. Und da würde ich sagen, starten wir doch einfach mit den ersten 4 Seiten. Als ich 11 war, habe ich mein Schwein geschlachtet und bin zu den Dirnen gegangen. Mein Schwein war ein Sparschwein aus Porzellan, glasiert, bemalt mit Farben wie Kotze und mit einem Schlitz, in den ein Geldstück nur reinging, aber nicht wieder raus. Mein Vater hatte diese Einbahnsparbüchse ausgesucht, weil sie seiner Lebensanschauung entsprach. Geld ist zum Horten da, nicht zum Ausgeben. Im Schweinebauch waren 200 Francs, 4 Monate Schufterei. Eines Morgens, bevor ich zur Schule ging, sagte mein Vater zu mir: Moses, das verstehe ich nicht, es fehlt Geld. Ab jetzt wirst du alles, was du beim Einkaufen ausgibst, in das Haushaltsbuch eintragen. Also nicht genug damit, in der Schule wie auch zu Hause angeschnauzt zu werden, zu waschen, zu büffeln, zu kochen, die Einkäufe zu schleppen. Nicht genug damit, allein in einer großen Wohnung zu leben, dunkel, leer und ohne Liebe, mehr der Sklave als der Sohn eines Rechtsanwalts, ohne Felle, ohne Frau, wurde ich zudem auch noch verdächtig, ein Dieb zu sein. Wenn man mich schon des Clowns bezichtigt, warum es dann nicht auch tun? 200 Francs waren also im Schweinebauch. 200 Francs. Das war der Preis für ein Mädchen in der Rue du Paradis. Das musste zahlen, wer ein Mann werden wollte. Die ersten haben mich nach einem Ausweis gefragt. Trotz meiner Stimme, trotz meines Gewichts. Ich war dick wie ein Sack Zucker. Zweifelten sie daran, dass ich 16 war, wie ich behauptet hatte? Wahrscheinlich hatten sie mich in all den Jahren mit meinem Einkaufsnetz vorbeigehen und heranwachsen sehen. Am Ende der Straße, in dem Toreingang, stand eine neue. Sie war mollig und schön wie ein Bild. Ich zeigte ihr mein Geld. Sie lächelte. »Und du bist 16?« »Ja, seit heute Morgen.« Wir sind raufgegangen. Ich konnte es kaum glauben. Sie war 22, sie war alt und sie war ganz für mich nur da. Sie hat mir erklärt, wie man sich wäscht und dann, wie man Liebe macht. Natürlich wusste ich schon, aber ich habe sie reden lassen, damit sie sich besser fühlt. Außerdem mochte ich ihre Stimme. Sie klang ein bisschen trotzig, ein bisschen traurig. Die ganze Zeit über war ich halb ohnmächtig. Zum Schluss hat sie mir dann übers Haar gestreichelt und sanft gesagt, »Du musst wiederkommen und mir ein kleines Geschenk mitbringen.« Das hätte mir meine Freude beinahe vermasselt. Ich hatte das kleine Geschenk vergessen. Da haben wir es. Ich war ein Mann, getauft zwischen den Schenkeln einer Frau. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten, so zittern mir noch die Knie und schon begann der Ärger. Ich hatte das berühmte kleine Geschenk vergessen. Im Laufschritt bin ich in die Wohnung zurück. Ich bin in mein Zimmer gestürzt, habe mich umgeschaut, was ich als wertvollstes zu verschenken hätte und bin schnurstracks wieder in die Rue du Paradis gerannt. Das Mädchen stand schon wieder im Toreingang. Ich habe ihr meinen Teddy gegeben. Ungefähr um diese Zeit lernte ich Monsieur Ibrahim kennen. Monsieur Ibrahim war schon immer alt. Alle in der Rue Bleue und in der Rue de Faubourg Poissonnier meinten sich erinnern zu können, dass Monsieur Ibrahim schon immer diesen Kolonialwarenladen hatte. Von 8 Uhr früh bis tief in die Nacht hockte er fest verankert zwischen seiner Kasse und den Putzmitteln, ein Bein im Gang, das andere unter einem Stapel von Streichholzschachteln, einen grauen Kittel über einem weißen Hemd, Zähne aus Elfenbein unter einem dürren Schnurrbart und Augen wie Pistazien. Grün und braun, heller als seine bräunliche Haut, voller Weisheitsflecken. Denn allgemein galt Monsieur Ibrahim als weiser Mann. Wahrscheinlich, weil er seit mindestens 40 Jahren den Araber in einer jüdischen Straße war. Wahrscheinlich, weil er viel lächelte und wenig sprach. Wahrscheinlich, weil er sich der normalen Hektik der Menschen scheinbar entzog, besonders der Hektik der Pariser. Saß auf seinem Hocker wie ein aufgepfropfter Ast, füllte niemals, vor wem auch immer, seine Regale auf und verschwand zwischen Mitternacht und 8 Uhr früh, keiner wusste wohin. Jeden Tag machte ich also den Einkauf und das Essen. Ich kaufte nur Konservenbüchsen. Wenn ich die nun jeden Tag kaufte, dann nicht, weil sie etwa frisch waren, nein, sondern weil mir mein Vater nur das Geld für einen Tag hinlegte und außerdem war das Kochen mit ihnen auch einfacher. Als ich anfing, meinen Vater zu beklauen, um ihn dafür zu bestrafen, dass er mich verdächtigte, begann ich auch, Monsieur Ibrahim zu beklauen. Ich schämte mich zwar ein wenig, aber um meine Scham zu bekämpfen, dachte ich beim Bezahlen ganz stark, was soll's, er ist ja nur ein Araber. Jeden Tag schaute ich Monsieur Ibrahim in die Augen, das machte mir Mut. Was soll's, er ist ja nur ein Araber. Ich bin kein Araber, Momo. Ich komme vom goldenen Halbmond. Ich habe meine Einkäufe zusammengerafft und bin fix und fertig raus auf die Straße. Monsieur Ibrahim kann mich denken hören? Also wenn er mich denken hören kann, dann weiß er vielleicht auch, dass ich ihn beklaue?
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Thomas Mayer. Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Protagonist ist ein junger orthodoxer Jude namens Mordechai Wolkenbruch. Protagonist ist ein junger orthodoxer Jude namens Mordechai Wolkenbruch, kurz Motti. Studiert in Zürich Wirtschaftswissenschaften, hilft im Versicherungsunternehmen seines Vaters und wohnt noch zu Hause. Immer wieder werden ihm potenzielle junge jüdische Heiratskandidatinnen vorgestellt, aber so wirklich ist keine dabei, wo es ernster werden könnte. Als er sich in seine nicht-jüdische Kommilitonin Laura verliebt, die natürlich tabu ist, er sich den Bart abschneidet, modern kleidet und langsam seinen Glauben hinterfragt, ist das Chaos perfekt. Seine Eltern und der Rabbiner der Gemeinde schicken ihn nach Israel. Sie nehmen an, dass Motti sich dort auf seine jüdische Herkunft besinnen und Vernunft annehmen wird. In Israel wohnt Motti bei der Familie seines Onkels im modernen Tel Aviv. Dort lernt er, der bis dahin noch nie eine Frau nackt gesehen hat, die attraktive Michal kennen und eine heiße Nacht folgt. Im Buch wird man mitgenommen auf eine amüsante Reise voller Wortwitze einer bunten liberal bis orthodoxen Religion und ihre Feste. Nun eine kleine Kundenrezension. Dieser Roman ist nicht nur humorvoll geschrieben, er gewährt auch Einblicke in jüdisches Leben. Die eingefügten jiddischen Ausdrücke sind in einem Glossar erklärt, was aber selten nötig ist. Thomas Mayer versteht es mit viel Ironie, einen jungen Mann aus der jüdischen Familientradition ausbrechen zu lassen. Doch auch wenn dieses Buch viel Anlass zum Lachen und Schmunzeln gibt, es stimmt auch zum Nachdenken an. Auf jeden Fall ein empfehlenswertes Buch. Und Sie nehme ich jetzt mal mit in die Szene, wo Motti sich in Laura verliebt. Viel Spaß! Das Unheil war vergangenen November über mich hereingebrochen. In keiner Weise ahnend, was mich dort erwarten würde, radelte ich morgens fröhlich zur Universität, im Rucksack verstaut Laptop, Notizblock, Schreibetui, zwei Bichler über Wirtschaft und eine Banane mit einem bräunen Fleck. Es war ein wolkenloser, aber ausgesprochen kalter Talk und als ich die Uni betrat, beschlug meine Brille sofort. Nachdem ich sie abgenommen und die Gläser mit einem Pullover-Saum klargerieben hatte, stieg ich die nunmehr wieder sichtbare Treppe zum Vorlesungssaal hinauf. Vor dessen Tier hatte ich eine Stauung von Menschen ergeben. Ich stellte mich an. Da rief neben mir eine junge Frau, »Laura!« Ein paar Schritte weiter vorn drehte sich ein Mädel um. Sein hellbräunes, langes Haar tat einen frischen Schwung und brachte große grüne Augen hervor, die in einem Punem von solcher Anmut, von solchem Liebreiz und solcher Lebendigkeit erleuchteten, dass ich mit staunendem Mund stehen blieb. Noch nie hatte ich eine derart schöne Frau erblickt und unwillkürlich sprach ich leise den Segensspruch beim Sehen von Bäumen oder anderen Geschöpfen von außergewöhnlicher Schönheit. Baruch atah Adonai Elonachei Melech Ha-Holem Shekhar Lo Be'olamo. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, dies alles ist Bestandteil seiner Welt. Es tut mir leid, ich kann leider kein Jiddisch, ich versuche mein Bestes. Die beiden Freundinnen umarmten sich und ich wünschte mir, ich wäre es, der so herzlich von dieser Laura begrüßt würde. Ein wehes Glück stieg dabei in mir empor, sehnsüchtig und selig zugleich, als spielten tausend Himmelswesen auf tausend kleinen Violinen Klezmer. Ein Empfinden, das sich erheblich steigerte, als ich Laura beim Betreten des Vorlesungssaals verstohlen auf den Turris schaute. Das ist der Popo. Denn was ich da sah, war so ganz anders als alles mir Bekannte. Es war so, ich muss die Worte suchen, so kompakt und so gewinnend. Sofort fühlte ich mich sehr schlecht, auf mehreren Ebenen. Als hätte ich ein Kilo Milky Ways mit einem Kilo Fleischigen vermengt und einem Bissen heruntergewürgt. Mir gefiel diese Laura unsäglich. Doch allein schon der Tatsache, dass sie Häusen trug, wohlgemerkt auffallend sportlich geschnittene, war zu entnehmen, dass es sich bei dieser Frau um eine Schickse handelte. Und auch ihr unjüdischer Name verriet, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit regelmäßig Schweine aß und am Schabbes hemmungslos elektrische Gerätschaften in Gang setzte. Dennoch empfand ich den Namen Laura als wohlklingend und ich muss gestehen, dass ich die Achse meiner Jiddischkeit in diesem Frimoin leicht verschob. Es gibt diesbezüglich seltsame kleine verzeihliche Fehltritte. Moll schreibt man am Freitag kurz nach Sonnenuntergang nach jemandem einen Blitzbrief. Moll begegnet man einem frei laufenden jungen Hund und obwohl Hunde unkoscher sind, kann es vorkommen, dass man diesen Hund den Kopf tätschelt und dann rasch weitergeht, in der Hoffnung, es gäbe kein Jid zugeschaut. Auch in der Mikros in Wiedkon macht man das so, wenn man ausnahmsweise etwas kauft, das nicht auf der Koscherliste unserer Gemeinde der israelitischen Religionsgesellschaft zu finden ist. Dann schaut man erst nach links und nach rechts, bevor man es in den Korb legt. Diese Dinge kommen vor. Jedoch einer Schickse auf den Tuches zu starren und in ihrer Erscheinung die Erfüllung aller Sehnsüchte zu wählen, sowas kommt nicht vor. Wohl aus diesem Grund vernahm ich an jenem Talk tief in mir drin die warmen Stimmen Gott. Mordechai, geliebtes Kind. Ich zuckte zusammen. Ja, Äubscher in Himmel. Und Gott sprach. Ich hob deine ungehorscheren Gedanken gehirt. Ich schwieg. Und Gott sprach. Wir sind uns einig, dass sie unkoscher sind? Ich nickte kurz und rasch. Und Gott sprach. Und wir sind uns einig, dass unkoscher, nun ja, unkoscher ist? Ich nickte noch einmal. Und Gott sprach. Fein. Ihr geht einen Talk, geliebtes Kind. Dann erlosch das Licht in meinem Innersten wieder. Einen Augenblick noch blieb ich so stehen. Dann betrat ich den Vorlesungssaal, gerade in dem Moment, als die Glock den Beginn der Vorlesung markierte. Ich schämte mich für meinen Verrat am Schild des David. Von dem, was die Professorin danach über die Thesen des englischen Ökonomen Robert Torrens erzählte, bekam ich wenig mit, da ich mit dem Versuch beschäftigt war, die kognitive Dissonanz aufzuheben, die sich aus Lauras Wirkung auf mich ergab, verbunden mit der Tatsache, dass sie als Nichtjüdin eigentlich gar keine solche auf mich haben durfte. Was eine kognitive Dissonanz ist, wusste ich von Yossi, einem Jugendfreund, der an derselben Universität Psychologie studierte. Es handelt sich um die Spannung der Widersprüchlichkeit, wie sie der Rochere erleidet, der gerne rocht, aber weiß, dass er seiner Gesundheit schadet. Yossi hatte mir auch erklärt, wie diese Dissonanz aufzuheben oder wenigstens auf ein erträgliches Maß zu reduzieren sei. Der Rocher beispielsweise rede sich immer wieder von neuem ein, Rocher sei gar nicht so ungesund, höchstens ein wenig und auch nicht zwingend in jedem Fall. So könne er wieder eine Weile ohne die störenden Widerspruchsgefühle weiter jochen. Auf Laura angewandt standen mir somit folgende Haltungen zur Auswahl. Erstens, Laura ist gar nicht so attraktiv. Zweitens, Laura ist gar nicht so unjüdisch. Drittens, es ist gar nicht so wichtig, ob eine Frau jüdisch ist. Von all diesen Meckerern, sich die Realität zurecht zu biegen, erschien mir die dritte als am wenigsten weit hergeholt. Sie erzeugte aber sogleich eine neue Dissonanz, denn selbst wenn ich mir erfolgreich einzureden vermocht hätte, es sei ja gar nicht so wichtig, ob eine Frau jüdisch sei, so wusste ich doch bereits, wer mir das, nebst Gott, sofort restlos wieder ausreden würde. So ging das eine Weile in meinem Kopf hin und her, derweil ich immer wieder Blicken in Lauras Richtung warf. Dann war die Vorlesung vorüber und die Studentenschaft trieb heiter plaudernd den Ausgang zu, so wie sie sich vorhin hineingedrängt hatte. Ich packte den unbenutzten Notizblock und mein Schreibzeug in meinen Rucksack und sah wehmütig zu, wie Lauras Haarschopf zwischen all den anderen Köpfen verdämmerte. Das war, wie schon gesagt, im November gewesen.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt.
Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer. Kommen wir zum nächsten Buch. Ingrid Noll, Halali. Holda und Karin, zwei Sekretärinnen, arbeiten für das Bonner Innenministerium und sind die Protagonistin der Krimikomödie von Ingrid Nolls Roman. Es ist die Zeit nach dem Krieg, die 50er. Bonn ist gerade Hauptstadt geworden und die junge Bundesrepublik insgesamt noch äußerst konservativ. Auf einem Spaziergang entdecken die zwei jungen Frauen einen starren Kasten, in diesem ist eine geheime Botschaft. Zitat: Onkel Hermann gestorben, 22.7, 11.45. Karin und Holda rätseln, ob es sich bei der kryptischen Nachricht um einen Geheimcode handeln könnte. Schon bald sind sie sich aber sicher, dass es sich um ein Datum und eine Uhrzeit handeln muss. Und der 22. Juli wird in 3 Tagen sein. Und da fängt der ganze Schlamassel an. Die beiden Frauen und ihr Abenteuer werden rückblickend von der älteren Holda erzählt, die Zeit mit ihrer Enkelin Laura verbringt und eine Welt in den 2000ern mit ihrer Jugend der 50er Jahre vergleicht. Keine Sorge, es ist kein übergreifender Generationenroman. Ingrid Noll schafft es immer wieder, mit viel Witz, klugen Gedanken, amüsante Mordfälle zu erzählen. Lustigerweise sind es meistens die Frauen, die hier morden und weniger die Männer, die bei Ingrid Noll eher Beiwerk und großartige Liebhaber sind. Oder auch nicht. Kommt drauf an. Ingrid Noll durfte ich dieses Jahr bei einer Lesung in Leipzig zu ihrem vorletzten veröffentlichten Buch Goldschatz kennenlernen. Als ich mir mein Buch signieren ließ, platzte es aus mir raus. Ich habe auch Literaturwissenschaften und Kunst studiert wie sie. Da schaute sie mich an, Augen funkelten und sie meinte zu mir: Glückwunsch, ich habe das nämlich nie zu Ende studiert. Und nichtsdestotrotz hat Ingrid Noll eine unglaubliche Biografie. 1935 ist sie in Shanghai geboren worden und hat dann etliche Jahre später in Bonn Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Und erst als ihre Kinder alle aus dem Haus waren, hat sie angefangen zu schreiben und prompt sind alle Bücher Bestseller geworden. Ihre bekanntesten Bücher sind Die Apothekerin oder Die Häupter meiner Lieben. 2005 hat sie sogar den Friedrich-Glauser-Ehrenpreis erhalten für ihr Gesamtwerk. Eine Kritik habe ich natürlich auch noch mitgebracht von Dieter Wunderlich. Obwohl einige Romanfiguren gewaltsam ums Leben kommen, ist Halali kein Krimi. Ingrid Noll geht es ohnehin weniger um die Handlung als um ein amüsantes Zeitkolorit. Bilder aus dem Alltag in der Nachkriegszeit kontrastieren mit heutigen Gewohnheiten. Karin und ich hatten beide noch keinen festen Freund, aber immer mal wieder einen Verehrer, wie die Gräfin es nannte. Obwohl wir unser relativ freies Leben zu schätzen wussten, gab es doch einen gewissen sozialen Druck. Wer mit Mitte 20 noch nicht verheiratet war, galt schon als spätes Mädchen und war ab 26 eine alte Erstgebärende. Es war selbstverständlich, dass Heirat und Familie das erklärte Ziel einer Frau zu sein hatten. Karin hätte gern Sprachen im Ausland studiert, ich wäre gern Grundschullehrerin geworden, aber ich hatte kein Abitur und mein Vater war Bäcker und kein Krösus. Das Argument der meisten Eltern hieß: Du heiratest ja sowieso. Folglich hielten wir unsere Träume für unrealistisch und fügten uns in unser Schicksal als Tippsen. Karin war nicht adlig, ihre Mutter hatte einen Bürgerlichen geheiratet. Vielleicht deshalb machte sich meine Freundin gern über die blaublütigen Verwandtschaft lustig. Die Gräfin hieß mit vollem Namen Helena Victoria Mary von der Wachenheide. Das könnte auch gut ein Hundename sein, spottete Karin. Was mich immer wieder verwunderte, war das Benehmen der feinen Dame, die gelegentlich fluchte wie ein Bierkutscher und stets Klo sagte und nicht Toilette wie meine eigene biedere Mutter. Doch gerade dadurch fühlte ich mich in der Rheinallee zu Hause. Ich durfte kommen und gehen, wie ich wollte, und sogar den Hund meiner Wirtin mitbringen. Zufällig war ich gerade dort, als die Haushälterin kichernd berichtete, der Major habe ein Fisternöhrchen. Die Gräfin, Karin und ich starrten sie verständnislos an, doch so sagte man im Rheinland für eine heimliche Liebschaft. Auch meine Enkelin Laura hat diesen Ausdruck noch nie gehört. Flink bedient sie ihr Lieblingsspielzeug und ich erfahre, dass das Wort ursprünglich aus dem Französischen stammt, wie so manche rheinische Verballhornung. Fils de Noël war ein uneheliches Kind, wie das Christkind oder eines von Weihnachtsmann. Oder eines, das bei Nacht und Nebel entstanden ist. »Dieser Mensch ist verheiratet und hat 3 Kinder«, rief die Gräfin entsetzt. »Und bei mir schleust er heimlich seine Nutten ein. Skandal! Den nehme ich mir heute noch zur Brust. Der fliegt hochkantig raus. Es wird nicht schwer sein, einen Ersatz zu finden.« Leise meldete ich Interesse am Majorzimmer an, doch ich biss auf Granit. Tür an Tür mit 3 Junggesellen, impassable. Auch Karin war von ihnen durch mehrere Stockwerke getrennt. Ebenso wie das Dienstmädchen wohnte sie oben in der Mansarde, unter ihnen residierte die Gräfin und im Erdgeschoss hausten die 4 Untermieter. Die Gräfin bezeichnete sie als ihre möblierten Männer. Ich kannte nur einen von ihnen persönlich, denn er fiel auf. Karin hatte ihm insgeheim den Spitznamen Grizzly verpasst, weil er riesengroß, bärenstark und tapsig war. Überdies war er bis über alle Ohren in Karin verliebt. Der Grizzly war Hausmeister im Auswärtigen Amt und ein geschickter Handwerker. Immer wieder wurde er auch in der Rheinallee für kleinere Reparaturen gebraucht. Später übernahm er die Bedienung der Zentralheizung und die Gräfin erließ ihm dafür 10% des Mietpreises. Um einen neuen Mieter zu finden, wollte die Gräfin keine Anzeige aufgeben, um nicht eine Überzahl an Zuschriften zu erhalten. Sie wusste ohne dies, wie sie suchte. Und vor allem was? Einen soliden Beamten, bei dem eine pünktliche Zahlung gewährleistet war. Der Grizzly sollte im Auswärtigen Amt Karin im Ministerium einen Aushang am schwarzen Brett anbringen. Möbliertes Zimmer in Bad Godesberg an alleinstehenden Herrn zu vermieten. Karin fiel aus allen Wolken, als sie wenige Tage später von ihrer Tante erfuhr, ein Regierungsrat aus dem Innenministerium habe angerufen, das möblierte Zimmer 2 Stunden später besichtigt und habe sofort den Zuschlag erhalten. »Er kennt dich sogar«, sagte die Tante, »ein wirklich anständiger und bescheidener Mann. Er heißt Burkhard Jäger.« Begreiflicherweise war Karin alles andere als begeistert. »I am not amused«, sagte sie zu mir, denn englische Zitate und Vokabeln wurden gerade modern. »Das ist doch nicht die Possibility. Ausgerechnet dieser stinklangweilige Aktenhengst wird hier einziehen und auch noch in unser allerbestes Zimmer.« Außerdem fanden wir, dass sich ein Regierungsrat doch eine komplette Wohnung leisten könnte. »Hoffen wir, dass es nur vorübergehend ist«, meinte sie. Vielleicht ist er ja von seiner bisherigen Vermieterin ebenso knallauffall rausgeschmissen worden wie der lüsterne Major. Auf die Schnelle kam ihm diese Möglichkeit wahrscheinlich gerade recht. Der nächste wird dann hoffentlich mein Traumprinz.
Damit wären wir fast schon am Ende der Bücherbar. Vielen Dank, Aline, für diese Buchtipps, für diese Buchvorstellungen. Wir haben natürlich nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Das heißt, wir werden uns in einer der nächsten Sendungen, vielleicht im November, vielleicht auch im Dezember, nochmal zusammenfinden, um die anderen Bücher oder um andere Bücher vorzustellen. Du hast diese natürlich alle selbst gelesen?
Ja, natürlich.
Natürlich, mit Begeisterung?
Mit großer Begeisterung. Es war auch sehr schwierig, überhaupt mich erstmal auf 6 zu fokussieren. Das ist irgendwie so ein Selbstläufer dann auf einmal gewesen, weil wir ja nie über eine Anzahl gesprochen haben und dann ging's los. Oh mein Gott, welches nehme ich als nächstes? Welches kann ich zurücklassen und passt das jetzt überhaupt? Wird es jetzt zu religiös? Ja.
Können wir uns vielleicht bei den nächsten Buchvorstellungen mal auf ein bestimmtes Thema einigen?
Nö. So bunt, wie ich die jetzt ausgewählt habe, sehe ich das gar nicht ein.
Herrgott, hilf Lenken, die Ochsen wollen den Teich. Also gut, wir verlassen uns auf Frau Bauerfeins Gespür für eine bunte Mischung aus Literatur, aus moderner Literatur vor allem und vielleicht auch so ein Blick auf Jugendliteratur. Ja, das war die Bücherbar. Vielen Dank, Aline, für die Auswahl. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und wir hören uns dann wieder am 3. Sonntag im Oktober. Tschüss.